Radio Dreieckland auf 102,3 MHz sowie weltweit im Livestream auf www.rdl.de.
Kuku. Sendung gegen Zwangsbehandlung und für echte Alternativen zur Psychiatrie.
Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Heute Montag, der 6. April, und hier käme normalerweise die Wiederholung von Kuku, Magazin für Psychiatriekritik. Heute keine Wiederholung, weil die März-Sendung aus technischen Gründen und anderen Problemen ausgefallen ist. Oder aus technischen Problemen und anderen Gründen, so rum vielleicht besser. Ja, wird hier nachgeholt. Das heißt, in diesem April habt ihr, wenn alles gut oder besser läuft als bisher, habt ihr drei Kuku-Sendungen, also die heutige, die Sendung vom vierten Donnerstag und die Sendung vom letzten Donnerstag. Ja, Kuku Magazin für Psychiatriekritik könnt ihr hören hier auf Radio Dreieckland im Gruppenradio, jeweils am vierten und am letzten Donnerstag im Monat um 16 Uhr hier auf Radio Dreieckland 102,3 MHz sowie auf den entsprechenden Kabelfrequenzen oder im Livestream weltweit auf www.rdl.de/live. Das dritte Jahr Kuku geht zu Ende. Wir erinnern uns, im Mai 2012 war die erste Sendung. Das kam relativ spontan zustande. Im April ein Gespräch mit Birgit, unserer Koordinatorin im Gruppenradio. Ich die Idee, eine psychiatriekritische Sendung. Sie sagte, ja, dienstags gibt es noch einen Tag, wo Platz ist. Okay. Inzwischen ist der Sendeplatz donnerstags, der vierte und der letzte Donnerstag, also in Monaten mit fünf Donnerstagen sind das zwei verschiedene. Ansonsten ist der vierte in der Regel der letzte Donnerstag, jeweils 16 Uhr. Da Psychiatriekritik im Gruppenradio sich ziemlich sperrig ausmacht im Programm, haben wir einen kurzen Titel gewählt. Den Titel, oder habe ich mir das kurz spontan ausgesucht, den Titel Kuku, anlässlich dieses Liedes von Al Flip and the Wu-Team, das wir so oft gehört haben. Können wir auch nachher nochmal hören. Ja, so ganz glücklich bin ich auf Dauer mit dem Namen nicht. Also die Bitte an euch. Habt ihr einen kurzen, griffigen Namen, der in Zukunft für diese Sendung stehen kann, als Überschrift über diese Sendung sein kann? Meldet euch, schreibt an die bekannte Adresse zwischendenwelten@web.de, also zwischen den Welten in einem Wort, @web.de, oder eben an Psychiatriekritik im Gruppenradio, Radio Dreieckland, Adlerstraße 12, 79098 Freiburg. Ja.
I've gone insane. Yeah.
hier blende ich aus. Das Stück in voller Länge findet ihr auf musicalley.com oder music.mevio.com, oder wenn ihr euch das nicht merken könnt, dann sucht nach dem Podsafe Music Network und dort nach Earl Flip, also Earl und Flip, Phillipp. Ja, dieses Lied haben wir jetzt so oft gehört in den vergangenen 3 Jahren. Ich bin es leid. Ich möchte der Sendung auch den Namen wegnehmen, außer ich bekomme von euch jede Menge Protestmails und Briefe und ihr sagt mir, der Name soll bleiben. Ansonsten wird ich auf den alten Sendenamen aus der Wüstenwelle noch zurückgreifen, nämlich Vielfalter Magazin gegen Monokultur. Damit werden wir das Ganze thematisch auch ein bisschen öffnen. Wir können auch sagen, Magazin gegen Monokultur und für Psychiatriekritik. Wie gesagt, das Ganze im Austausch mit euch, wenn ihr denn auf diese Sendung reagieren sollt, wollt, könnt, wie auch immer. Nochmal die Daten, die Kontaktdaten zwischen den Welten at web.de wäre die Mailadresse. Vielfalter im Gruppenradio, CO Radio Dreieckland, Adlerstraße 12, 79098 Freiburg. Auf der Suche nach dem Morgenstern ist der Titel eines Buches, in dem die Autorin Sophie Zerchin sich mit ihrer Psychiatriegeschichte, mit der Bewältigung ihrer sogenannten Schizophrenie auseinandersetzt. Und ja, Sophie Zerchin war ein Pseudonym, ein Anagramm aus dem Wort Schizophrenie. Und hinter diesem Pseudonym steckt die Bildhauerin Dorothea Buck. Dorothea Buck ist 1917 geboren, kam in den 30er Jahren das erste Mal in einen Zustand, den viele Leute Psychose nennen. Und daraufhin auch in die Psychiatrie, wurde in den von Bodelschwingschen Anstalten zwangssterilisiert, hatte insgesamt 5 Aufenthalte zwischen 1936 und 1956, hat später als Bildhauerin gearbeitet, als Kunstlehrerin und war sehr aktiv in der psychiatrieerfahrenen Bewegung. Sie hat 1989 das erste Psychose-Seminar in Hamburg gegründet, gemeinsam mit Thomas Bock, hat auf vielen Lesereisen im In- und Ausland für die Idee des Trialogs zwischen Betroffenen, Angehörigen und in der Psychiatrie Tätigen geworben. Und ja, wie gesagt, das Buch Auf der Spur des Morgensterns, Psychose als Selbstfindung, ist immer noch erhältlich. Erstmal 1990 unter ihrem Pseudonym Sophie Zerchin erschienen und das aktuelle Buch, das kam raus zu ihrem 95. Geburtstag, das heißt Ermutigungen im Paranus Verlag. Das sind ausgewählte Schriften, erschienen 2012. Wie gesagt, Dorothea Buck ist nicht mehr die Jüngste, ist körperlich inzwischen auch etwas eingeschränkt, also sie ist bettlägerig, aber telefoniert noch, nimmt noch rege Anteil am Geschehen. Und in ihrem oder in unserem Gespräch hat sie mich noch einmal auf einen Fernsehbeitrag von Frontal 21 hingewiesen. Da werden die katastrophalen Zustände, also die verbrecherischen Zustände, kann man schon sagen, in bayerischen Zwangsanstalten beschrieben. Und sie zitierte während des Gesprächs dann aus dem Manuskript dieser Frontal 21 Sendung von November 2014.
In Bayern hat die politische Aufsicht über die geschlossene Psychiatrie-Sozialministerin Emilia Müller. Mhm. Ein lang angefragtes Interview sagt sie ab. Keine Zeit. Wir versuchen es trotzdem. O-Ton, Frontal. Frau Müller, darf ich Sie ganz kurz fragen, Frontal 21 zur Unterbringung in der Psychiatrie, O-Ton, Emilia Müller, CU, Sozialministerin Bayern. Dazu sage ich jetzt momentan nichts. Schriftlich bestätigt uns im Ministerium die langen Fixierungen. Man arbeite an einem Gesetz, das die Dauer künftig auf 24 Stunden begrenzen soll. Der Aufenthalt in der Zwangspsychiatrie betrifft immer mehr Menschen. Das zeigen die Daten für die alten Bundesländer. Seit Mitte der 80er Jahre ist die Zahl der Menschen, die in der geschlossenen Psychiatrie sitzen, stark gestiegen. Von fast 2.500 auf über 6.600. Ein Zuwachs von 169%. Der Grund, wer einmal eingewiesen ist, bleibt immer länger drin. Das sind ja skandalöse Zustände. Hier dann Sabine Lauthäuser-Schnarrenberger, FDP, ehemalige Bundesjustizministerin. Das ist ein besorgniserregender Trend. Denn gerade eine immer längere Verweildauer von Betroffenen in psychiatrischen Einrichtungen weckt ja den Verdacht, dass möglicherweise zu schnell, zu leicht diese Verweildauern geschaffen werden. Durch immer wieder Verlängerungen der Aufenthalte. Teile der Psychiatrie sind zu Hochsicherheitstrakten umgerüstet worden. Ein Trend, den auch Chefarzt Christian Oberbauer mitgemacht hat. Der ist in Wiesloch, meine ich.
Ja, soweit Zitate aus dem Manuskript der Frontal 21-Sendung vom 11. November 2014. Der Beitrag Weggesperrt und Vergessen, Psychiatrieopfer in Deutschland, wo es unter anderem auch um Ilona Haselbauer geht und ihre Erfahrungen, die sie in der forensischen Psychiatrie gemacht hat. Wir erinnern uns an Gustl Mollat, der sehr prominent geworden ist. Ilona Haselbauer ist nicht ganz so prominent, aber auch sie hatte dann Unterstützung, unter anderem durch Nina Hagen, und ist inzwischen auch immer wieder mit Nina Hagen auf der Bühne und berichtet über ihre Erfahrungen. Der Paragraph 63, also der Paragraph, der die Unterbringung von Straftätern in forensischen Psychiatrien regelt, also der entsprechende Strafgesetzbuchparagraf, der soll ja reformiert werden, heißt das. Viele Menschen, unter anderem der Bundesverband Psychiatrieerfahrene oder auch Nina Hagen oder auch die Bundesarbeitsgemeinschaft Psychiatrieerfahrene, die fordern eine Abschaffung des Paragraph 63. Darüber vielleicht auch in einer anderen Sendung etwas mehr. Ilona Haselbauer, um das nochmal zu sagen, die ist aufgrund eines Vorfalls in einem Supermarkt dann für schuldunfähig verurteilt worden und hat 7 Jahre in einer bayerischen Forensik in Taufkirchen verbracht und wäre vielleicht auch noch drin, wenn sie nicht viele Unterstützer gehabt hätte. Das Drama an diesen forensischen Psychiatrien ist, wenn du erstmal drinne bist, dann bist du vom Goodwill der Gutachter, der Mitarbeiter abhängig, die dann sagen, ob du denn schon so weit bist, dass du wieder rauskommst, dass du vielleicht nicht mehr gemeingefährlich bist. Also die Gemeingefährlichkeit von Ilona Haselbauer, sie soll ihre Nachbarin mit dem Einkaufswagen angerempelt haben. Da ist wohl ein Nachbarschaftsstreit. Der Hintergrund bei Herrn Mollat war ein Ehestreit, der Hintergrund. Da hat dann die Ehefrau sich trefflichst drum bemüht, ihn als unzurechnungsfähig abschieben zu lassen. Sie hatte ja auch vieles zu verbergen. Also die Ehefrau von Gustl Mollat hatte damals Schwarzgeldgeschäfte in der Schweiz getätigt. Herr Mollat hatte dann gegenüber Staatsanwaltschaft und Gericht von diesen Schwarzgeldgeschäften erzählt, aber das wurde ihm als Ausdruck einer paranoiden Störung ausgelegt. Aber gut, unser Thema ist heute ein anderes. Ich hatte mit Dorothea Buck gesprochen. Dorothea Buck beschäftigt sich nicht nur mit den schrecklichen Zuständen, die heute immer noch in Psychiatrien herrschen. Sie hat auch angeregt, dass man dem Europäischen Menschengerichtshof mal die Berichte aus Taufkirchen und anderen Forensiken zukommen lässt, weil das ja nicht nur gegen die UN-Behindertenrechtskonvention, sondern allgemein auch gegen Menschenrechte verstößt, was dort passiert. Der Paragraph 63 verstößt gegen die UN-Behindertenrechtskonvention. Das sagen zumindest der Bundesverband Psychiatrie Erfahrener und viele andere Experten. Zurück zu Dorothea Buck. Dorothea Buck wurde zwangssterilisiert. Sie hat sich intensiv beschäftigt, auch mit den Verbrechen, die an Psychiatrieerfahrenen, an den sogenannten Geisteskranken im Nationalsozialismus sowie auch vorher und auch nachher verübt wurden. Und sie hat sich auch intensiv damit beschäftigt, mit der Art und Weise, wie mit diesen Menschen umgegangen wird. Also auch dort, wo es nicht um Verbrechen geht, sondern eigentlich um Behandlung oder Verwahrung, wie auch immer, ist ja einiges im Argen gewesen und ist es immer noch.
Ich habe es in Bethel erlebt, ja. Und es ist ja auch so schlimm, die Haltung der Kirchen, der Theologen. Nicht? Pastor Fritz von Bodelschwingh war einer von 10 Theologen, die schon 2 Jahre vor dem NS-Regime, 1931, auf der Fachkonferenz für Eugenik in Treiser im Mai 1931 also, nicht die Zwangsstation gefordert haben. Gegen den Rat des Chefarztes von Bethel, Dr. Karl Schneider, und auch gegen den Vererbungswissenschaftler Dr. Verschur, der sagte, über die Erbkrankheiten wissen wir so gut wie nichts. Und Bodelschwingh hat es dann begründet noch, und das fand ich auch so unmöglich, nicht mehr mit dem Gehorsam gegen Gott und mit dem Willen Jesu konform. Nicht, denn Jesus hat ja nie etwas dergleichen gesagt. Im Gegenteil, für Jesus war die Solidarität mit den Geringsten das Hauptkennzeichen für die Zukunft des Menschen. Mhm. Und dann hat sein Neffe, der auch ich glaube, hieß auch Friedrich von Bodelschwingh, noch in den 60er Jahren vor dem Bundestag unsere Rehabilitierung abgelehnt, weil sie uns nur krank machen würde. So ein Unsinn. Wissen Sie, die haben nie, wir duzen uns ja, die haben ja nie mit uns gesprochen, nicht? Und dann sagen sie solchen Unsinn. Also das ist unglaublich.
Das hält ja bis heute an, also dass den Leuten zum Teil die Einsicht in ihre Krankenakte verwehrt wird aus Bedenken, dass das gesundheitlich abträglich sein könnte.
Das ist doch total verrückt. Nicht, es ist. Nun haben wir ja hier in Hamburg, haben wir Thomas Bock, mit dem ich ja vor 25 Jahren den Trialog gegründet habe, nicht? Die gleiche, den runden Tisch mit Betroffenen, Angehörigen und Fachleuten, und alle haben die gleichen Rechte. Und wir haben da ja, und jetzt haben wir ja nun zum Glück auch den ehemaligen Chefarzt von Berlin, weißt du, den, wie heißt er noch, den Gallinap. Der da in dem St. Hedwigs, das katholische St. Hedwig Hospital, eine Soteria eingerichtet hat. Der ist jetzt seit einer Weile, ist er hier in Hamburg in der Psychiatrie, der Chef. Und das ist natürlich eine große Erleichterung für Thomas auch, nicht?
Wie war das denn damals mit dem Trialog?
Es gab ja überhaupt kein Gespräch in der Psychiatrie. Das geht alles noch auf diesen schrecklichen Kreplin zurück, der von der Dementia praecox, von der vorzeitigen Verblödung der Schizophrenie sprach, der ja auch nie mit Patienten gesprochen hat. Und so war es in Bethel, das ist ja nun eine christliche Psychiatrie auch, ich habe das da ja erlebt, 1936 wurde da eingeliefert und habe nicht ein einziges Gespräch, nicht einmal vor der Zwangsstation erlebt. Unser Chefarzt war ein ehemaliger Schüler, einer der letzten Schüler von Emil Kreplin, an sich ein ich habe ihn als Mensch sehr geschätzt. Man hat ja auch in der Psychose ein sehr sensibles Gefühl für Menschen. Aber darin ist er ihm total gefolgt. Und so habe ich auch nie einen Davy, weder da noch in den vier späteren Anstalten, jemals ein richtiges Gespräch, ein ärztliches Gespräch erlebt. Und das ist ja deshalb notwendig, weil ja gerade auch die Schizophrenie, aber auch die meisten anderen seelischen Störungen seelisch verursacht sind. Und wie wollten Sie denn die seelische Ursache erkennen, wenn Sie mit den Patienten nicht sprachen? Und viele tun es ja heute noch nicht. Ne? Alle die Biologisten, also da ist ja ein Umschwung im Augenblick. Also die DGPPN, da ist ja heißt sie Iris Haupt, die ja jetzt künftig Präsidentin wird, die hat schon gesagt, dass sie mehr therapeutische Gespräche führen wollen. Und das ist ja schon mal ein Fortschritt. Nun müssen wir mal gucken, aber viele haben das ja auch nie gelernt, Gespräche zu führen. Sie haben einfach nur den gestörten Hirnstoffwechsel beachtet. Nicht, dass es eben nur eine Gehirnkrankheit sei und dann eben nur ihre Neuroleptika verordnet. Und die verdrängen ja nur, statt dass sie wirklich helfen.
Soweit Dorothea Buck. Und ja, jetzt nach 20 Minuten Sendung vielleicht mal wieder ein bisschen Musik. Ich habe eine Künstlerin entdeckt, die nennt sich Merle. Sie ist mit ihrem Cello unterwegs und spielt eigene Lieder. Das Lied Kirschblütenblätter möchte ich euch nicht vorenthalten.
Kirschblütenblätter runter vom Asphalt. Hier soll mein teures, großes, schwarzes Auto parken. Kirsch auf meinem Rasen vernichte ich sofort. Mit Roundup Ready kills auch gleich die Gänseblümchen. Die Acker neben meiner Autobahn sind jetzt einheitlich und gelb. Da lobe ich mir die Industrie der Landwirtschaft, die keinen hier mehr hungern lässt. Ja, hey, und wenn ich mal einen Apfel will, den gibt's in jedem Supermarkt. Frisch importiert, ohne Wurm und Vitamine drin. Ja, Luxus hat seinen Preis. Mag sein, es gibt da Alternativen, aber du, hey, mir fehlt da die Zeit. Vielleicht auch Emotion oder Kreativität, übern Tellerrand zu schauen. Gestalten raus aus meiner Welt. Was richtig und was falsch ist, habe ich längst gelernt. Anderes Leben verwirrt mich da total. Ich komme nicht klar mit individuellen Wegen. Mich bedrohen die notwendigen Kontraste, mit denen ihr mich offensiv konfrontiert. Doch mich beruhigt mein toleranter Sozialstaat, in dem noch jeder seine Chance erhält. Ja, hey, und wenn ich dir beweisen will, wie offen und verständnisvoll ich bin, spende ich eine Packung Babymilch nach Afrika, dann bleiben die da unten, wo sie sind. Mag sein, es gibt da Alternativen, aber du, hey, mir fehlt da der Mut. Vielleicht auch Emotion oder Kreativität durch den Stacheldraht zu schauen. Gedanken raus aus meinem Kopf. Mein Leben läuft geplant und ohne Wutausbrüche. Neue Ideen irritieren mich enorm. Ich brauch die Kraft, um hier im Alltag durchzustehen. Doch ich sag dir, ich bin eigentlich zufrieden. So mit Arbeit, Familie und Haus. Ich danke dir, genormte Gesellschaft, für all die Zweifel, der du mich beraubst. Ja, hey, und wenn ich mal eine Abwechslung will, dann setze ich mich abends auf die Couch und dann erlebe ich, was auch 5 Millionen andere sehen, und zur Werbung esse ich Eis. Mag sein, es gibt da Alternativen, aber du, hey, mir fehlt die Fantasie. Vielleicht auch Emotion oder Kreativität, den Mund zu öffnen und zu schreien. Mag sein, es gibt ein anderes Leben, aber du, hey, uns geht's doch hier gut. Wir funktionieren doch auch ohne Emotionen. Und so lassen wir die Münder einfach zu.
Das war Merle mit Kirschblütenblätter. Merle, eine Künstlerin, die in der Nähe von Berlin lebt. Und wir kommen zurück zu dem Gespräch mit Dorothea Buck. Dorothea Buck engagiert sich seit den 60er Jahren gegen menschenunwürdige Zustände in Psychiatrien, für eine Verbesserung der Situation der sogenannten psychisch Kranken und auch vor allem für eine Anerkennung der Psychiatrieopfer in der NS-Zeit. Das Gespräch haben wir vor einiger Zeit schon aufgenommen. Unter anderem fiel der Name Hans Hippius.
Hans Hippius hat ja 1986 diese Patientenversuche gemacht, nicht? Durch überhitzte Bäder, durch Schlafentzug und Horrorvideos hat er seine Patientin in Ängste versetzt, um an ihnen angstreduzierende Psychopharmaka zu entwickeln. Er war eben auch Pharmakologe. Und das hat finanziert seinerzeit, hier heißt er jetzt der heutige Finanzminister, wie heißt der noch?
Schäuble,
der war damals Innenminister, der hat diese Patientenversuche finanziert. Das war ja auch unmöglich.
Okay,
seit den Patientenmorden, die werden ja immer noch unterm Deckel gehalten, nicht? Weil zu viele daran beteiligt waren. Das ist im Unterschied zu den Judenmorden, die sie ja offen zugeben, da waren es eben nur Nationalsozialisten, die Verbrechen begingen. Hier waren es aber alle höchsten Beamteten, Juristen, die die Strafanzeigen von Angehörigen unterdrückten, außer Luther Kreisig, ein einziger Jurist, der dagegen war. Dann waren es die Sozial- und Gesundheitsämter, die ja das alles mitgemacht haben, die Psychiater selber und Pflegenden haben die Morde durchgeführt. Dann die Kirche, hier in Hamburg war es zum Beispiel der Pastor Friedrich Lentsch in den Alsterdorfer Anstalten, der Hunderte von Patienten in den Tod schickte. Und nach 1945 konnte er trotzdem hier Hauptpastor an einer evangelisch-lutherischen Kirche in Hamburg werden, einer Christuskirche in Othmarschen. Das sind ja unmögliche Zustände.
Unmögliche Zustände. Dorothea Buck hat sich in den vergangenen Jahrzehnten auch immer wieder darum bemüht, diese Zustände öffentlich zu machen. Ja, hier in Freiburg übrigens wird demnächst eine Ausstellung eröffnet. Die Ausstellung Über Mutter wird nicht gesprochen. Euthanasiemorde an Freiburger Menschen. Eine Ausstellung vom 23.04. bis 15.05.2015 in der Meckelhalle der Sparkasse Freiburg. Es wird ein Beiprogramm geben, unter anderem auch im kommunalen Kino. Und ich denke, zeitnah werdet ihr hier über Radio Dreieckland auch noch Hinweise zu diesen Veranstaltungen bekommen. Immerhin gibt es ja auch noch zwei Sendungen Ende April und da hoffe ich doch, dass ich die ein oder andere Macherin begrüßen kann in der Sendung. Ja, weiter zu Dorothea Buck. Sie hat sich nicht nur mit der Aufarbeitung der Verbrechen in der Psychiatrie während des Nationalsozialismus und danach beschäftigt, sondern auch den Trialog mit ins Leben gerufen.
Damals hat ja Klaus Dörner erreicht mit vielen Briefen, damals war noch hier, wie heißt er noch, Kohl, dann hat er an von Weizsäcker geschrieben, an all die Wohlfahrtsverbände und angeregt, dass wir von den Politikern, wir Betroffenen, gehört werden. Und das ist dann 1987 im Juni hier noch in Bonn passiert. Und ich habe damals eben auf die völlig gesprächslose Psychiatrie hingewiesen, die ja jedes Verständnis der seelisch verursachten Psychosen verunmöglichte. Und daraufhin hat mir die damalige Behindertenbeauftragte, das war Frau Keinert Vogel, vorgeschlagen, für das Bundesgesundheitsministerium aufzuschreiben, wie ich mir eine menschliche und hilfreiche Psychiatrie vorstelle. Und ich habe das als regelrechten Auftrag aufgefasst und habe da ein Jahr lang habe ich daran gesessen, an dieser Arbeit, weil ich es auch gut gegliedert haben wollte. Es war also, dann habe ich vorgeschlagen, eben einen solchen Arbeitskreis zu gründen mit Betroffenen, Angehörigen, Fachleuten, je einem theologischen Vertreter der katholischen evangelischen Kirche. Und ich stellte mir vor, dass wir alle jeden Monat einmal nach Bonn zusammenkommen, ein Arbeitskreis von 30 Leuten. Und dann eben auch, dass wir, dass da die Betroffenen nun darstellen, was sie erleben und wie ihre Schizophrenie, es geht ja vor allem um die Schizophrenie, wie die entstanden ist. Damit die Psychiater und die anderen, die in der Psychiatrie arbeiten, erst einmal einen Einblick in die Materie bekommen. Die, ohne Gespräch können sie das ja alles gar nicht wissen. Und jeden Monat. Und dann kriegte ich dann eine Antwort von einem Mitarbeiter des Bundesgesundheitsministeriums, wir sollten das doch vor Ort machen. Nicht, das wäre schwierig, da in Bonn zu machen, wir sollten das vor Ort machen. Und so bin ich dann in eine Veranstaltung gekommen, bin auch eingeladen gewesen, da sollte Soteria vorgestellt werden. Und da habe ich das dann angeregt, dass wir diese Trialog machen, nicht? Das war ja und so ist es ja auch gewesen. Wir waren ja von allen, ergab sich auch so, dass von allen Gruppen eigentlich ungefähr gleich viel war. Da waren die Erfahrenen, die hatten ein großes E, die Angehörigen A, die also nach ihren Erfahrungen. Die Fachleute waren mit einem Null, selbst keine Erfahrung machen und ja auch nicht erfragen, ne, kamen wir dann alle 14 Tage, das ist ja heute noch, nicht? Kamen wir zusammen und beim ersten Mal, also es ist immer, es richtet sich immer nach den, wie nennt man das, also nach den Zeiten der Universitäten, nach den Semestern, nicht? Und beim ersten Mal werden die zu besprechenden Themen aufgestellt, an die Tafel geschrieben. Da wird ganz demokratisch abgestimmt, nicht, welche Themen nun in diesem Semester besprochen werden sollen. Und dann passiert es also alle 14 Tage, kommen wir zusammen, oder bin ja nicht mehr dabei. Und dann ist immer eine Viertelstunde Pause, ne, und da gibt es Getränke. Und in dieser Viertelstunde können sich auch die drei Gruppen untereinander besser nochmal verständigen. Aber das passiert ja auch bei den Gesprächen schon, nicht? Und da wird den Betroffenen großer Raum, ich möchte sagen, die Hauptzeit eingeräumt. Und daraus sind ja viele andere Dinge entstanden. Wir haben also ich glaube, es war 1. November 14, haben wir 7 Jubiläen gefeiert. Daraus ist das Schulprojekt entstanden und alles mögliche. Und dann letzten Endes ja auch diese Ex-In-Sache, nicht? Wo ja, es müssen ja erstmal die Erfahrungen der Betroffenen überhaupt erfragt und ernst genommen werden. Das ist ja bisher überhaupt noch nicht passiert und in Bayern passiert das offenbar bis heute nicht. Nicht in diesen Psychiatrien, wo die Patienten so schnell dann und diese schrecklichen Fixierung, ich sage immer Fesselung, das ist ja furchtbar. Einer hat ja 60 Stunden hintereinander. Also das und das ist Unglaubliche ist ja, dass die Psychiater trotz ihrer Morde an 300.000 ihrer Patienten im Grunde nicht belangt worden sind, nicht?
Auch heute ist es ja so, dass die sogenannten Medikamente, die die Psychiatrie verabreicht, auf Dauer auch zu frühzeitigem Tod führen. Dass also auch
was sagte denn Aderholt heute noch? Aderholt 25 bis 30 Jahre früher, nicht? Ja. Ich hab das jetzt erlebt an der Schwester meiner Wirtin, also meiner letzten Wirtin, ich bin ja jetzt im Altenzentrum, die hatte den plötzlichen Tod ihres Mannes erlebt. Er lag plötzlich tot im Badezimmer und dann war sie unfähig, den irgendeine Hilfe zu holen und konnte auch nicht glauben, dass er plötzlich tot war. Und dann ist sie in die von Bodenschwingsche Klinik in Berlin eingeliefert worden und da hat man nun eine Schizophrenie diagnostiziert, was ja völlig unsinnig war. Das war ja ein Trauma. Und dann hat man sie bedrängt, die Neuroleptika zu nehmen. Die wollte sie nicht nehmen. Aber man hat ihr gedroht, dass sie dann zwangsweise die Neuroleptika kriegen würde. Dann hat sie Diabetes bekommen. Nicht? Dann hat sie mit der Leber etwas gekriegt. Dann hat ihre Hausärztin bei den Psychiatern protestiert, das müsste reduziert werden. Da waren sie erst überhaupt nicht dafür. Dann ist sie furchtbar dick geworden und so weiter. Das hat sie jetzt alles abgehungert. Aber es ist immer noch, sie kann da nicht erreichen, dass die Neuroleptika grundlegend reduziert wird. Jetzt muss sie ihr Leben lang Medikamente nehmen. Das ist, glaube ich, schon 9 Jahre her. Obwohl die ganze Diagnose meines Erachtens falsch war. Mhm. Das ist doch klar. Wo kam sie da überhaupt darauf, dass das Schizophrenie sei? Und neulich hat mir, weißt du, dieser Psychiater, der ja auch diesen Film gedreht hat in Potsdam, wie heißt der noch?
Ich habe so ein schlechtes Namensgedächtnis.
Ja, also ich weiß jetzt nicht, der hatte einen Film, die haben ja auch ein Psychoseminar gemacht, nicht? Mhm. Und das ist im Fernsehen gezeigt worden. Und er sagte mir, dass in dieser von Bodenschwingschen Klinik in Berlin eine Station für Schizophrenie heißt. Das gibt es sonst gar nicht. Er war da auch sehr aufgebracht darüber. Nicht? Und dann weiß man ja, wie sie das diagnostizieren. Offenbar haben die keine besonders begabten Psychiater. Nicht? Das geht ja nicht. Und das ist ja mit unserer Kirche, die Träger sind Theologen. Die haben gar keine Ahnung. Nicht? Die haben vielleicht ein bisschen Ahnung von Depressionen, aber darüber hinaus lernen sie ja über diese Dinge so gut wie nichts. Und das ist die große Gefahr bei unseren diakonischen Psychiatrien, wo die Träger eben Theologen sind, dass da eben nicht so behandelt wird, wie das hier in Eppendorfer Universitätsklinik passiert. Hier jetzt mit Thomas Bock, der ja inzwischen auch Professor ist, der ist ja nun auch Psychologe und kein Psychiater. Das ist der große Unterschied. Ne?
Die Faustregel, die Psychiater, die verabreichen in der Regel Medikamente oder Drogen und die Psychologen, die reden auch manchmal mit einem.
Ja. Also ja. Vor allem jetzt, wo Ex-In ja nun so gut ankommt, nicht? Es gibt ja, ich weiß nicht wie viele, es gab vor, das ist aber schon Monate her, gab es 25 Stellen, wo Ex-In angeboten wird, die Ex-In-Ausbildung. Und hier in Hamburg ist es ja so, dass diese in jeder Klinik mussten, es war erstmal ein Versuch, immer 2 Ex-Inner die Patientin vertreten und allen für die Angehörigen, also zu dritt. Nicht? Mhm. Und das wurde dann, und das ist jetzt, wird regulär ab diesem neuen Jahr auch von der Krankenkasse mitfinanziert. Mhm.
Also da tut sich zumindest in Hamburg schon einiges.
In Hamburg, wir waren ja immer, gerade durch Thomas Bock und ich muss auch sagen, Thomas Bock hat, wir hatten ja neulich diese 7 feierten wir diese 7 Jubiläen und das hat er in seiner Anfangsrede gesagt, dass ich seine mit Abstand wichtigste Lehrerin gewesen wäre im psychiatrischen Bereich. Das ist es, man muss die Psychose selbst erlebt haben, um zu wissen, dass das eigene Unbewusste ins Bewusstsein einbricht, um vorausgegangene Lebenskrisen zu lösen, die wir mit unseren bewussten Kräften nicht lösen konnten. Und dann wird auch klar, die Symbolebene der Erfahrung, dass man sie symbolisch nehmen muss und sich den Sinn erhält, nur ihre objektive Wirklichkeit nicht.
Heutzutage, wenn jemand mit dieser Diagnose Psychose eingeliefert wird, wird ihm in der Regel gesagt, ja, Medikamente und das auf Dauer zur Rückfallprophylaxe. Die Medikamente auch nehmen, wenn die Psychose vorbei ist und...
Ja. Ja, und dann viel zu hoch. Nicht? Also es wird ja jetzt immer wieder gegen die viel zu zu hohe Dosierung angegangen und da sind ja auch einige Psychiater bereit, sie zu reduzieren und vor allem die ambulanten Ärzte, nicht, wenn die mit den hohen Neuroleptika-Gaben aus den stationären Einrichtungen in ihre Behandlung wieder zurückkamen, dann haben sie als erstes die reduziert. Nicht? Mhm. Viele ambulante Psychiater. Nein, da liegt so viel im Argen und wo es nun doch jetzt um die Inklusion geht und auch die Europäische Union sich um menschenwürdige Zustände in den Psychiatrien kümmert, da sollten wir dann auch unser Bundesverband, ich weiß nicht, wie weit du selbst die Möglichkeit hast, da nun auch mal jetzt diese Zustände, und ich finde gerade Frontal 21 gibt ja ein sehr genaues Bild über die jetzigen Zustände in Bayern. Bayern ist ja so ein Frag. Nicht Bayern, ich finde auch unmöglich, diese Emilie Müller, die dann behauptet, sie hätte keine Zeit. Wenn jemand 60 Stunden hintereinander fixiert wird, das ist ja gar nicht zu fassen. Das kann mich so empören, weißt du? Und da, das muss man einfach nun, man braucht ja nur dieses Frontal 21, da dem Gericht, dem Europäischen Gericht für Menschenrechte, braucht man das ja nur hinzuschicken.
Ja, das muss aber auch ein Umdenken vor Ort stattfinden.
Ja, also, aber weißt du, wie soll das denn, wir haben ja alle Gustl-Möller, wie heißt er noch?
Nicht? Mollert.
Erlebt. Ich habe das im Fernsehen, damals war ich noch zu Hause, erlebt, wie er in Ketten war er da in der Psychiatrie. Nicht in die Füße in Ketten. Was sieht denn das für Zustände? Und wenn man sich dann überlegt, dass diese Psychiater selber jedenfalls über 200.000 ihrer Patienten hier in Deutschland umgebracht haben, nicht sie und ihre Pflegende. Es war auch gerade in der Taz, der war am 29. Oktober letzten Jahres drin, über Meinkofen. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Eine ganze Seite über die unglaublichen Zustände in Meinkofen. Die haben immer behauptet, bei ihnen wären keine Morde vorgekommen. Aber dann hat einer aus der Verwaltung zufällig auf die Krankengeschichten gestoßen, die eigentlich längst verbrannt werden sollten, und hat das eben öffentlich gemacht. Und natürlich nicht zur Freude der Psychiater. Und so ist das nun Gott sei Dank öffentlich geworden. Jetzt hieß es, ich war ja schon mal im bayerischen Fernsehen, da sollte das eigentlich auch sein, kommen. Aber dann hieß es, er wäre grippekrank. Ja, sie lassen ihn wahrscheinlich gar nicht ran und er selber wird es auch nicht wollen, weil er als Nestbeschmutzer, ist das nicht unglaublich, die Mörder, oder die Nachfolger der Mörder, die einen, der die Mörder aufklärt, nun als Nestbeschmutzer beschimpft. So ist es bei uns.
Ja.
Und dann hat ja auch Ruth Fricke, ich fand das ja ausgezeichnet, wie sie in einem unserer Rundbriefe diese ganze Geschichte, also die schreckliche Geschichte der Patientenmorde, dargestellt hat. Ruth Fricke war ja immer sehr interessiert an diese, wir brauchen da gar nicht so viel anderes, wir brauchen nur mal diese Morde noch einmal in Erinnerung zu rufen, um die Bevölkerung aufzuklären, was das für eine psychiatrische Haltung bei uns ist.
Aber viele Leute sagen sich ja, das ist vor Jahren gewesen, das ist vorbei.
Ja, aber
heutzutage ist doch alles viel besser.
Ja, also nein, aber sieh mal, Frontal 21, diese, nicht, wo die dann 60 Stunden, und warum diese Frau, die mit dem Einkaufswagen eine Nachbarin da in die Füße gefahren ist, wird dann erst zu 4 Monaten Gefängnis verurteilt und dann aber nicht ins Gefängnis gesteckt, sondern in die Psychiatrie gesteckt. Oder dieser andere, der dann dessen Wohnung aufgelöst wurde und der sich dagegen gewehrt hat. Das ist doch selbstverständlich, dass man sich dagegen wehrt. Nicht? Wird in die Psychiatrie gesteckt. Was sind das für Zustände? Ich hoffe, dass das jetzt alles auf Band kommt.
Ich habe das alles aufgezeichnet, ja. Und das sind Zustände, die wir unbedingt ändern müssen. Und ich also habe großen Respekt vor dir, dass du in deinem Alter dich immer noch so engagierst, so aufregst darüber. Und ja, ich hoffe, dass du vielen Menschen auch Mut machst, weiterhin gegen diese Zustände vorzugehen.
Ja, man ändert sich ja nicht sofort.
Ja.
Nicht, dass Psychiater, denen es selbstverständlich war, ihre Patienten zu zwangssterilisieren, weil sie minderwertig seien oder umzubringen, die ändern sich ja nicht von heute auf morgen. Ich meine, das setzt sich ja in der ganzen Schulung, auch in der Tatsache, dass es nur als Hirnstoffwechselstörung begrenzt wird. Das lockert sich ja nun auf, aber die Alten, die noch so ausgebildet sind in der biologistischen Psychiatrie, bei denen ändert sich das nicht. Ne?
Mhm. Ja, du hattest vorhin von Soteria gesprochen. Soteria.
Ja.
Das wissen auch viele Leute nicht, was sich hinter diesem Begriff verbirgt. Was heißt das eigentlich?
Also die wenigsten wissen, was das heißt. Soteria ist von dem Amerikaner Loren Mosher gegründet worden und seiner Mitarbeiterin, ich weiß den Namen jetzt nicht. Und da werden die Patienten wie in einem normalen Haus, ich habe übrigens die reine Soteria in Bern erlebt. Da war ich 6 Tage eingeladen, 1996, das ist auch noch schon lange her, und da habe ich es erlebt. Und der Luke Ciompi hatte das erlebt und fand das eben eine ideale Form der Psychiatrie und hat das damals in Bern, haben sie eine Villa gekauft, und das besteht ja heute noch, da ist das sogenannte weiche Zimmer. Da wird der Patient, und vor allem ist es für junge Schizophrene gedacht, ab 17 Jahren, aber es kommen auch wieder die hinein, die schon mal drinnen waren. Und es sind, glaube ich, 12 Patienten in dieser Villa. Und dieses weiche Zimmer, das hat mich da sehr imponiert. Da sind also nur Matratzen und dann ganz große, wunderbar farbige Kissen. Und dann ist kein Möbelstück. Und 2 Matratzen, eine für die Bezugsperson und eigentlich ist da eine Betreuung von 1:1. Und es sind nicht nur Fachleute, die da betreuen, sondern ganz normale Briefträger, Lehrer. Und nicht, weil sie eben sagen, die sind ohne Vorurteile, die können viel besser mit den Patienten da umgehen. Und dann, wenn sie diese erste Phase aus dem weichen Zimmer dann hinter sich gelassen haben, dann beteiligen sie sich an den Hausarbeiten, am Kochen, am Einkaufen. Sie sind gar nicht eingesperrt, das ist alles offen. Und die Angehörigen haben vollen Zutritt und die Freunde. Es ist also eine wirklich menschliche Psychiatrie. Und in Berlin, im Wedding, da gibt es ein Buch übrigens darüber, im Psychiatrieverlag. Und der Professor Gallinap, der ja jetzt in Hamburg ist, der war der Chefarzt, aber initiiert haben dieses Soteria zwei Oberärztinnen und eine Pflegedienstleiterin auf einer Station innerhalb dieses Systems. Und das finde ich so gut. Nicht? In Bern war es ja auch ein Haus für sich, eine Villa für sich. Und in Zwiefalten ist es auch eine Villa für sich. Aber wenn das innerhalb der Psychiatrie, innerhalb des Systems ist, dann ist ja die Chance viel größer, dass sie auch die anderen Stationen und Psychiater und Mitarbeiter dann dazu bringt, eben wertschätzend mit den Patienten umzugehen. Und sie nicht sofort, das ist es ja, man wird ja sofort als krank und als uneinsichtig und eben als im Grunde als minderwertig behandelt. Nicht? Und das merken sie gar nicht. Dass ja deshalb diese fehlende, wenn man wenn die von vornherein anerkennend, wertschätzend behandelt werden würden, wären ja diese ganzen Probleme in der Psychiatrie, nicht, wo man ja wirklich, ich weiß nicht, wie du dich in der Psychiatrie gefühlt hast.
Also, Wertschätzung war da gar nicht.
Also nein, so, wertschätzen ist da nicht. Ist ganz egal, ob ich habe mich später bin ich, habe ich mich sogar angefreundet mit Bethel. Da konnte ich auch Arbeit, meine Arbeit auch tun. Nicht, aber man hat ja, damals war es auch so, dass wir gar nichts zu tun hatten. Nicht, das ist es ja. Wenn sie einmal Psychiater und Mitarbeiter von sich selbst ausgehen würden, wie man denn behandelt werden möchte, wenn sie selbst in dieser Situation wären, dann wäre das anders. Aber diese Mühe machen sich leider nicht.
Sagt Dorothea Buck in einem Telefongespräch, das wir vor einigen Wochen bereits geführt haben. Ja, vielleicht mal wieder Zeit für etwas Musik. Nochmal ein Stück von Merle Inzwischen.
Zwischen den Nächten, in denen dich der Schlaf entführt, liegen die Träume, in denen Geister dich jagen. Zwischen den Tagen, deren Rhythmus deine Fäden führt, liegen die Nächte, in denen nur die Uhren laut ticken. Was ist inzwischen? Zwischen drunter und drüber, was ist gewachsen und gebrochen und verloren und wo findest du es wieder? Kaffee brüst, stehen Dinge im Raum, die sich weigern, sich zu setzen. Zwischen den Stühlen, auf denen du auf Händen stehst, da wächst die Kluft. Schweigend ihre Kreise drehen, da liegt die Schwere tief unter deiner Haut. Zwischen den Schlägen, mit denen dein Herz dich zum Atmen zwingt, liegen Sekunden. Der Sturm dich die Treppe rauf und runter und im Ofen verlischt die Glut. Was ist inzwischen, zwischen drunter und drüber? Was ist gewachsen und gebrochen und verloren und wie findest du es wieder? Was ist inzwischen, zwischen drunter und drüber? Was ist gewachsen und gebrochen und verloren und wo findest du es wieder? Zwischen den Nächten, in denen dich der Schlaf entführt, liegen die Träume, in denen Geister dich jagen. Zwischen den Tagen, deren Rhythmus deine Fäden führt, liegen die Nächte, in denen nur die Uhren laut ticken.
das war Merle mit Inzwischen. Und falls ihr mal mehr von ihr hören möchtet, wenn ihr mehr von ihr hören möchtet, guckt auf Soundcloud Merle zwischendrunter und drüber. Da findet ihr noch den ein oder anderen Song von ihr. Ja, das ist auch immer noch die Sendung QQ. Heute am Wiederholungsplatz, Montagabend, erster Montag im Monat, 20 Uhr. Weil die März-Sendung ausgefallen ist. In der Regel sonst immer am 4. und am letzten Donnerstag im Monat um 16 Uhr im Gruppenradio. Und ich sagte es eingangs, Kuku, der Name, steht zur Disposition. Schickt mir eure Vorschläge, wie diese Sendung heißen könnte. Mein Vorschlag: Vielfalter Magazin gegen Monokultur und für echte Alternativen zu Psychiatrie und Kapitalismus. Zum Beispiel, ihr könnt euch andere Sachen überlegen. Kontakt übers Radio, Radio Dreieckland, Gruppenradio oder über die E-Mail-Adresse zwischendenwelten@web.de. Gut, nochmal zurück zu Sophie Zerchin, aka Dorothea Buck. Mit der habe ich vor einigen Wochen gesprochen und sie hat zu Eingang des Gespräches die Frontal 21-Sendung erwähnt vom 11. November 2014, wo es um weggesperrt und vergessen Psychiatrieopfer in Deutschland geht. Und da ist sie zum Ende des Gesprächs nochmal darauf zurückgekommen.
Aber wichtig finde ich, wie gesagt, nicht, dass du dir das schicken lässt, Frontal 21, ZDF, hier, ich gucke nochmal das Datum genau nacheinander, und wirklich an den Menschen, an den Gerichtshof schickst. Mhm. Nicht? Wir müssen, weißt du, wenn wir uns immer auf andere verlassen, die machen das nicht. Es hätte ja längst passieren müssen. Zum Beispiel hier, nicht, die wollen ja das reduzieren, die Fesselungen auf 24 Stunden. Und da ist immer noch nichts passiert. Und das beklagt ja auch Frau Schnarrenberger-Leuthäuser. Nicht, da passiert nichts. Und wenn diese Sozialministerin Emilie Müller sich jedes Interviews entzieht, wie soll denn da was passieren? Mhm. Dies war also vom 11. November 2014. Von Michael Haselrieder.
Wer Zugang zum Internet hat, kann sich die Sendung auch in der ZDF-Mediathek ansehen. Die Sendung Frontal 21 vom 11. November und der Beitrag Weggesperrt und vergessen, Psychiatrieopfer in Deutschland von Michael Haselrieder. Auf der Internetseite vom ZDF findet ihr dann auch das Manuskript zu dieser Sendung. Ja, das war auch. Ja, die Stunde ist schon wieder rum. Das war Kuku, Magazin für Psychiatriekritik. Falls ihr einen besseren Namen euch vorstellen könnt, lasst ihn mir zukommen über die E-Mail-Adresse zwischendenwelten@web.de oder per Post an Radio Dreieckland, Psychiatrie im Gruppenradio, oder ruft mich an 384-8380 in Freiburg. Und ja, nochmal kurz der Hinweis, 23. April ist die nächste Sendung um 16 Uhr und da wird dann auch am selben Tag die Ausstellung eröffnet. Über Mutter wird nicht gesprochen. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche euch noch eine gute und eine krisenfreie Zeit. Mut, Zuversicht, Kraft, ey. Wir kriegen das schon hin.
Radio Dreieckland auf 102,3 MHz sowie weltweit im Livestream auf www.rdl.de.
Kuku. Sendung gegen Zwangsbehandlung und für echte Alternativen zur Psychiatrie.